Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Bevor wir loslegen, nochmal unser kleiner, aber lieb gemeinter Hinweis. Bitte abonniert doch unseren Kanal, liked and subscribed uns, teilt unsere Videos, hinterlasst gerne eure Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei unserem kleinen, aber feinen Kanal unterstützt, dass der weiterhin wachsen und gedeihen kann.
Besonders interessieren uns eure Meinungen, also die Kommentare, weil das für uns auch immer durchaus ein bisschen Futter ist, wie wir denn weitermachen können mit den Themen, die euch interessieren. Also her damit.
Auffällig in unserer aktuellen politischen Diskussion bei uns im Land, aber auch international, finde ich etwas, was ich mal unter dem Stichwort Elitenbashing anmerken möchte. Also das heißt, ich höre sehr viel darüber, die Eliten sind in ihre Schranken zu weisen, Eliten führen die Welt in eine nicht gut gedeihende Richtung, Eliten sind schuld daran, dass im Moment unsere Wirtschaftssituation so ist, unsere politische Situation so ist, unsere militärische Situation, die Sicherheitspolitik der Welt. Also ich nehme zusehends wahr, dass dieses Elitenbashing mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist und es scheint als Antwort auf das Elitenbashing sich zunehmend eine Form von Populismus zu entwickeln. Das Vertrauen in die da oben scheint zusehends zu schwinden und der kleine Mann in Anführungsstrichen scheint sich dazu aufgerufen zu fühlen, die Dinge jetzt selber in die Hand zu nehmen. Was zu einer These führen könnte, die da heißt, Populismus ist eigentlich die Antwort auf das Versagen der Eliten.
Naja, kann man so sehen. Also ich glaube, dass das rhetorische Hilfsmittel des Elitenbashings, das gerade betrieben wird, schlicht und einfach auch von einer Elite betrieben wird. Mhm. Also ich glaube, wir sind voll von Eliten in unserer Gesellschaft, immer und zu jedem Zeitpunkt. Es gibt keinen Moment, in dem es sie nicht gibt.
Führ das mal genauer aus.
Naja, diejenigen, die Elitenbashing betreiben,
gehören doch selber zur Elite.
Ganz genau. Mhm. Sie sind die Elite, die gerade dieses Hilfsmittel rhetorischer Art verwenden, um halt eben ihren Zielen näher zu kommen, Wahlergebnisse zu beeinflussen in ihrem Sinne und solche Dinge. Also das kann man ja irgendwie in gewisser Weise verstehen. Mit Aufrichtigkeit hat das nicht unbedingt etwas zu tun. Da werden Eliten in Frage gestellt von Personen, die Teil der Elite sind. Das kann ja nicht richtig sein.
Aber dann frage ich doch mal ganz grundsätzlich, was verstehst du denn unter Eliten?
Also für mich sind Eliten erst einmal Personen, die eine gewisse Führung wahrnehmen, die leiten, die anleiten, die Anregungen hineingeben in die Gesellschaft oder in die Wissenschaft, in die Politik, in die Wirtschaft oder in den Sport, an denen man sich orientieren kann, an denen man ja auch Leistung abfragen kann oder zum Parameter macht, wie auch immer. Also das ist für mich erst einmal ganz allgemein jetzt auf diese Frage beantwortet, etwas, was mit Eliten zu tun hat.
Also Eliten sind für dich, wenn ich das richtig verstehe, dann auch immer gekoppelt an gewisse Machtfunktionen.
Ja, also nicht ausschließlich. Also ich persönlich denke stark politisch, das macht mir Spaß und entspricht meiner Person. Aber es gibt Eliten oder elitäres Denken oder das Streben zur Elite zu gehören, natürlich auch in anderen Bereichen. Im Sport haben wir das deutlich sichtbar. Also Weltmeister, Olympiasieger, die sind Teil einer sportlichen Elite, das ist doch völlig klar. Wir haben das im militärischen Bereich, also eine militärische Führungsebene in Staaten. Das ist eine militärische, soldatische Elite. Wir haben das in großen Konzernen, also die Chefs von Amazon oder Tesla oder auch anderer Großkonzerne, das ist elitär.
Aber das ist dann gekoppelt an ihre Position und an ihre Funktion, an ihren Aufgabenbereich. Ich würde Elite auch gerne nochmal definieren an der Persönlichkeit entlang, an den Talenten, an den Fähigkeiten. Ich nenne da zum Beispiel jetzt mal einen Elon Musk. Also ich finde, der ist durchaus elitär, gehört einer Elite an. Aber diese elitäre Funktion und Position, die er hat, basiert auf seinen Talenten, auf seinen Fähigkeiten. Ähnlich bei einem Steve Jobs. Also ich finde schon, dass es da auch einen Zusammenhang gibt, wo Fähigkeiten und Persönlichkeiten Talente auch im Sport erst einmal die Voraussetzung waren, um überhaupt in eine Elite sich entwickeln zu können, um in eine elitäre Position zu kommen. Bei anderen, gerade zum Beispiel im politischen oder auch im wirtschaftlichen Bereich, da habe ich sehr oft das Gefühl, dass da jemand in der Elite sitzt, sprich die Position einer Elite einnimmt, aber im Grunde genommen ein Durchschnittsmensch ist. Ohne es jetzt bewertend, also Durchschnittsmensch nicht jetzt als Kategorie bewertend, abwertend gemeint, aber eben nicht unbedingt mit elitären Talenten, Fähigkeiten ausgestattet ist, die diese Positionen rechtfertigt.
Ja, die Liste lässt sich ja fortsetzen. Das betrifft auch einen Mark Zuckerberg oder einen Jeff Bezos. Mhm. Um mal wirklich, du hast zwei, ich habe jetzt zwei genannt, wirklich herausragende Persönlichkeiten der letzten 20 Jahre zu benennen. Interessant finde ich, dass die in der Lage sind, erstens einmal Gedanken und Ideen, ja auch Visionen zu entwickeln, aus denen etwas zu machen ist. Natürlich wird da auch eine Menge verworfen, aber der rote Faden ist ja ausgesprochen erfolgreich. Die sich dann auch weitere Personen heranholen aus einem elitären Umfeld. Also das machen sie ja nicht alleine, sondern sie sind dann auch noch mal in der Lage, zum Beispiel aus dem weiten Feld der Wissenschaft eben halt auch die Spitze an sich zu binden, an ihre Projektideen zu binden und dann daraus etwas zu machen. Also das ist schon auffällig bei diesen vier genannten Personen.
Weil dahinter sich auch eine Vision verbirgt. Also ich habe den Eindruck, dass Eliten auf Basis von Talenten und außerordentlichen Fähigkeiten eine Vision entwickeln können, die sie dann mit anderen, auch aus anderen Gebieten, durchaus teilen können, auch mit Spitzenleuten in ihrem Bereich.
Genau, der Funke dieser Vision springt über. Mhm. Das ist im technologischen Bereich der Fall. Die vier Namen haben wir genannt. Interessant, dass die alle aus dem nordamerikanischen Bereich kommen, aus den Vereinigten Staaten. Mhm. Da muss man noch mal ein eigenes Thema fast zu machen. Interessant finde ich auch einen anderen Blick, wenn wir in die Geschichte schauen, zum Beispiel Konrad Adenauer oder Charles de Gaulle. Die hatten auch eine Vision, nach dem Krieg eine deutsch-französische Freundschaft aufzubauen, aus dem etwas Hervorragendes geworden ist. Mhm. Der Funke dieser Vision, dieser Gedanken, die sich diese beiden gemacht haben, der ist übergesprungen. Das ist für mich also elitäres Denken und auch Handeln und auch Menschen mitnehmen vom Feinsten, um das auch mal durchaus bewerten zu sagen.
Und deswegen frage ich mich immer, um nochmal auf unseren Eingang zurückzukommen, wenn dieses Elitenbashing stattfindet, frage ich mich gerade, sind das überhaupt Eliten, von denen wir da sprechen? Also ist das nicht einfach an eine Machtposition gekoppelt, ohne wirklich ein elitäres Bewusstsein zu haben? Sei es jetzt in der Politik, sei es in der Wirtschaft. Also das sind ja eher Eliten, die sich als Eliten definieren, weil sie Machtpositionen innehaben.
Meinst du diejenigen, die das Bashing betreiben oder diejenigen, die es dann betrifft als Ziel?
Beides. Ich habe das Gefühl, dass in Machtpositionen Menschen gehoben werden, die gar nicht die elitäre Qualifikation mit sich bringen, die dieser Beruf und diese Position vielleicht erfordern würde.
Also da müssen wir ein bisschen darauf schauen, was macht einen denn zum Teil einer Elite? So. Erstens einmal würde ich sagen, man kann sich dazu nicht selber machen. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt aufgrund meiner Ausbildung Teil der Elite. Sondern da, glaube ich, gehört noch ein bisschen mehr dazu. Zunächst einmal gehört es...
Ich glaube auch, dass die wenigsten sich, wie ein Elon Musk oder so, die selber sich als elitär bezeichnen würden. Also das glaube ich nicht.
Das nicht, sich als solches zu bezeichnen, das Bewusstsein haben sie mit Sicherheit.
Das gehört auch wiederum dazu, um diese Visionen vorantreiben zu können.
Genau. Also das ist in der Tat auch noch einmal eine wichtige Unterscheidung. Mhm. Also trage ich damit etwas nach außen, gebe ich damit an, wenn man so will, oder aber ist das Elitenbewusstsein Teil meiner selbst, also verinnerlicht und bleibt dort auch. Aber was sind die Voraussetzungen, um, ich sag mal, zur Elite zu gehören? Also einmal ist es das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Ich glaube, da sind wir uns einigermaßen einig. Dazu gehört dann natürlich auch noch ein gewisser Bildungshintergrund. Bildung ist noch mal mehr als Wissen. Also Wissen muss vorhanden sein. Also Expertise in bestimmten Feldern. Das ist das eine. Ich glaube, Vision gehört dazu. Und ich glaube, das ist ein Stichwort, über das wir hoch und runter diskutieren können, ist auch eine Charakterfrage.
Hm.
Das ist es für mich, ehrlich gesagt, auch mit im Wesentlichen. Ich gucke, wie gesagt, sehr stark auf das eher Politische, wobei ich den Begriff der Politik sehr weit fasse. Das ist das Tagespolitische, was wir in den Nachrichten jeden Tag wahrnehmen können, die Projekte, die Vorhaben, die Regierungspolitik und Parlamentsarbeit ausmachen. Das ist für mich auch Unternehmenspolitik. Wohin steuere ich ein Unternehmen? Das kann ein internationaler Großkonzern sein oder halt eben ein kleines Handwerksunternehmen mit lokalen Bezügen. Das bezieht sich auch auf die Kirche und auf den gesamten geisteswissenschaftlichen Bereich, der damit auch dann verbunden ist.
Das ist jetzt ein sehr weit gefasstes Feld, was du da abgesteckt hast. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen anders definieren. Also für mich ist zum Beispiel, um es konkret zu sagen, schwierig, wenn wir von einer politischen Elite sprechen, die jetzt in einer Regierungsverantwortung oder in anderen Machtpositionen sitzt, sei es NGOs oder sonst was, die dann in Verantwortlichkeiten sitzen, für die sie aber weder die Bildung mitbringen, noch das Wissen, noch das Know-how, noch in irgendeiner Form etwas, was ich sage, was für mich aber zu einem elitären Bewusstsein dazugehört, sondern sie sitzen aufgrund ihrer demokratisch gewählten Systempolitik oder wie auch immer.
Oder Ellenbogenmentalität, die sie entwickelt haben.
Was auch immer, aber da fehlt es mir das, was du eben gesagt hast, Charakterbildung. Da fehlt mir aber auch Fachwissen. Da fehlt mir sowas, also wenn du dir Elon Musk, um bei dem Beispiel zu bleiben, alles, was er tut, steht ja im Einklang mit seinen Talenten und Fähigkeiten. Der Mann ist ja nicht Bäcker geworden und hat gesagt, ich mache jetzt die weltgrößte Konditorei auf. Sondern er ist in dem Bereich geblieben, wo er talentiert und fähig ist und der ihn auch erfüllt, der ihn antreibt, wo Leidenschaft entsteht, wo Liebe entsteht. Wenn wir über Quotenregelungen politische Positionen besetzen, wenn wir über Machtverhältnisse, über Parteienschachern, Regierungsverantwortungen auslagern auf Menschen, die gar nicht die Fähigkeiten, die Leidenschaft und die Talente mitbringen für diese Position, dann halte ich auch diesen Begriff der politischen Elite für deplatziert.
Da ist was dran. Also die Regelung über Quoten, über Proporz öffnet die Möglichkeit oder eher auch die Gefahr, dass sich die Spirale nach unten entwickelt, wenn ich das einmal so sagen kann. Also dann werden wir das Problem haben, dass Fehlentscheidungen getroffen werden.
Ja, weil qualitativer Durchschnitt
genau.
In Führungsverantwortung
genau.
Sitzt.
Also es wird nicht mehr ausdrücklich auf die Qualität geschaut, sondern darauf, dass halt Personen aus bestimmten Gruppen aufgenommen werden in ein Kabinett, in einen Vorstand, in ein Parlament, wo auch immer. Das kann nicht richtig sein, sondern wir müssen, ich glaube, vielleicht sogar auch wiederentdecken, den Wert der inneren Qualität. Das ist jetzt sehr allgemein gesagt, was ich sage. Aber wenn ich in den Bereich der Theologie schaue, dann müssen wir Theologie betreiben und nicht Quoten erfüllen. Wenn wir Politik machen müssen, dann müssen wir Politik machen und nicht Quoten erfüllen.
Ja, und genau das meine ich. Wenn ich zu Hause ein Problem habe mit meiner Gas-Wasser-Installation, dann möchte ich einen kompetenten Facharbeiter haben, der das Problem lösen kann. Da möchte ich keinen, der über eine Quotenregelung reingekommen ist und vielleicht von der Materie gar nichts versteht. Und das ist doch schiefgelaufen.
Gut, ein solcher Handwerker wird am Markt auch über kurz oder lang nicht bestehen und ausscheiden, während das in der Politik noch einmal ganz anders geregelt ist.
Ja,
in der Politik fällt man deutlich weicher, als das durch Marktentscheidungen eines Handwerksunternehmens gewährleistet ist oder möglich ist.
Ja gut, dann auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt dann richtig einen über die Rübe bekomme. Aber das kann man auch noch weiter drehen, dieses Rad auf den gesamten Bildungsbereich, auf den öffentlich-rechtlichen Bereich, weil dort einfach Leistung gar nicht mehr abgefragt wird. Also sprich, ein Lehrer, der hat sein Studium absolviert, aber die Leistungsqualifikation als Bildungsverantwortlicher, die ist ja relativ.
Genau.
Und da sitze ich auch da und sage, wo ist unsere Bildungselite?
Stimmt. Nein, also
wenigstens einer auf meiner.
Nein,
so sieht,
also ich gebe dir da so durchaus recht, auch wenn es eine schwierige These ist, die möglicherweise für Ärger sorgt. Aber wir müssen neu und anders auch über den Begriff der Leistung nachdenken. Mhm. Wir müssen leistungsfähig sein im Bereich Wissen und Bildung. Wir müssen leistungsfähig sein im Bereich Militär und Wirtschaft, im Bereich Politik und Kirche und alles, was es dann noch dazu gibt.
Ja, also das Stichwort ist wichtig an den Qualifikationen, an den Talenten und Fähigkeiten, an dem Potenzial, was jeder Mensch mitbringt, daran sich entlang zu arbeiten. Und dann wird es einen Diamanten darunter geben, der ein Rohdiamant ist und der sich zu einem elitären, führungsverantwortlichen Menschen entwickeln kann.
Und damit sprichst du, glaube ich, einen ganz wirklich wichtigen Bereich an. Also das sich entwickeln. Also Bildung ist enorm wichtig in dem Zusammenhang. Wenn es um Bildung geht, da denke ich gerne über das englische Wort to build nach, also aufbauen. Das hat von der Wortwurzel her eine ähnliche oder eine gleiche Bedeutung. Also Bildung ist mehr als Wissen. Gebildet sein ist mehr als Faktenwissen in sich hineinstopfen, sondern halt eben auch Verknüpfungen herzustellen, Zusammenhänge zu erkennen und daraus dann agieren zu können. Das ist eine gebildete, eine aufgebaute Persönlichkeit, die das so anwenden kann. Das ist ein Aspekt. Und ein anderer ist, du sagtest vorhin, es muss möglich sein für viele, für alle. Und dann gibt es halt eben auch den Diamanten, der sich da herausbildet. Das ist wichtig, weil es das Prinzip der Durchlässigkeit auch noch einmal anspricht. Mhm. Eine Gesellschaft, ein System, das durchlässig ist, nach oben wie nach unten, macht Elite möglich. Und sorgt auch dafür, dass die herausragenden Leistungsträger, die in der Lage sind, halt auch zu führen, zu leiten oder halt inhaltlich zu entwickeln, handwerklich, wissenschaftlich, wie auch immer, technologisch, ja, dass die halt eben ja möglich sind und ihre Arbeitsfelder finden und auch den Ehrgeiz entwickeln, diese zu finden und entwickeln zu wollen, da drin zu bleiben. Ansonsten fällt man nämlich durchs Raster. Also der Abstieg ist halt eben auch eine reale Gefahr. Und die darf es auch durchaus geben. Auch die Befürchtung oder die Angst davor. Weil das noch einmal für den inneren Spannungsbogen sorgt, halt eben weiterzukommen, zu entwickeln, Fortschritt möglich zu machen.
Da fällt mir zum Beispiel ein Bill Gates. Den haben wir auch vorher vergessen zu erwähnen. Aber Bill Gates zum Beispiel ist bekannt, dass er letzten Endes nur Microsoft entwickeln konnte, sich mit Computern beschäftigen konnte, weil er in Seattle geboren ist und gelebt hat und an einer Schule war, die als eine der ersten überhaupt in Amerika Computerclubs hatte. So, das heißt, er konnte sein Talent und seine Fähigkeit auch nur ausleben, weil es auf der anderen Seite einen Nährboden gab, der diese Fähigkeit weiterentwickelt hat, weiter gefördert hat. Wäre er, ich sag jetzt mal, in irgendeinem indigenen Völkerstamm geboren mit dieser Fähigkeit, hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, dieses elitäre Wissen zu entwickeln und weiterzugeben.
Ja, möglicherweise ist daran was richtig. Also die Umstände, in denen ich agieren kann, aufwachse, lernen kann, mich entwickeln kann, sind noch einmal ziemlich wichtig. Das ist in der Tat so. Das ist eine Aufgabe der Politik, da möglichst breit aufgestellt zu sein und möglichst vielen möglichst viel möglich zu machen.
Und den Rahmen zu schaffen. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Politik, weil deine eigenen Fähigkeiten, also ich glaube nicht, dass derjenige sich von Anfang an dessen bewusst ist, dass er ein kleiner Rohdiamant ist, sondern da ist Leidenschaft, da ist Begeisterung für ein Thema, sei es jetzt naturwissenschaftlicher Art, sei es musikalischer Art, sei es geisteswissenschaftlicher Art, schreiben, wie auch immer, sich da in irgendeiner Form ein außergewöhnliches Talent auch darzustellen vermag. Aber das muss auf einen fruchtbaren gesellschaftlichen Boden fallen, sonst kann es sich nicht entwickeln.
Genau, es muss in gewisser Weise eine Art Markt dafür geben.
Ja.
Das ist wichtig. Ja. Also ist eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage, sag ich mal, auch noch einmal etwas Wichtiges. Also um dieses Stichwort Markt einmal noch ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Also es muss die Nachfrage dafür da sein.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt mal so weiter durchdenke, dass auch ein Elitenbilden, du hast es von To Build gerade in Zusammenhang gebracht, immer in Abhängigkeit auch ist mit einem wirtschaftlichen Verständnis. einer wirtschaftlichen Förderung.
Ja, das glaube ich schon. Mhm. Also wirtschaftlich wohlhabendere Systeme sind eher in der Lage, an der Spitze des Fortschritts zu stehen, als das in anderen Systemen der Fall ist.
Und dann frage ich mich, wer ist denn dann die Elite? Der das elitäre Bewusstsein mit sich bringt, das Außergewöhnliche, der Rohdiamant? Oder ist es die materielle Macht, die wirtschaftliche Macht, die finanzielle Macht? Das würden wir ja dann wiederum als Wirtschaftselite bezeichnen.
Also ich glaube, dass wir da sehr genau hingucken müssen. Mhm. Ich glaube schon, dass das Wirtschaftliche etwas damit zu tun hat, wenn ich auf unsere Gesellschaft schaue. Wir leben in freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten. Da ist sicherlich die Wirtschaftlichkeit unbedingt Teil der Überlegung. Nichtsdestotrotz ist es auch in, du sagst es, indigenen Umgebungen möglich, Eliten herauszubilden. Mhm. Natürlich, also salopp gesagt, jeder Stamm hat seinen Häuptling. Und ein Häuptling muss daran arbeiten, halt eben Häuptling zu bleiben, ansonsten wird er ersetzt. Und mehrere Stämme oder Sippen, Familienverbünde, wie auch immer, mit einem Oberhaupt tun sich zusammen und bilden halt eben auf diese Art und Weise ein System, die wieder eine Person oder eine Personengruppe an der Spitze hervorbringt. Völlig normal.
Ich würde gerne nochmal auf das materielle Elitendenken zurückkommen. Stichwort soziale Ungerechtigkeit. Also das heißt, auch da ist ja ein Gefälle da. Also das, wenn du hast Bildung angesprochen, wir haben erkannt, dass das Materielle enorm wichtig ist, die materielle, finanzielle, wirtschaftliche Unterstützung. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass, ich sag mal, Diamanten, um bei dem Beispiel zu bleiben, aus sozial schwächeren Ebenen ganz enorme Schwierigkeiten haben dürften, sich überhaupt in diese elitäre Ebene hineinzuentwickeln.
Ich glaube, dass das durchaus schwieriger ist, in der Tat. Ich glaube allerdings auch, dass in der Geschichte zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland da einiges möglich gemacht wurde. Wenn wir uns anschauen, wie in den 70er Jahren Universitäten gewachsen sind, da hat die Politik schon sehr dafür gesorgt, dass wir universitäre Bildung deutlich in die Breite bringen. Ja, die großen Universitäten in Dortmund, in Köln und so weiter, was es dann gerade auch im nordrhein-westfälischen Bereich gegeben hat, aufgrund der Bildungspolitik, die dort gemacht wurde, hat enorm zum Fortschritt, glaube ich, beigetragen. Also da wurde ja tatsächlich darauf gesetzt, dass Personen sich im Grunde genommen aus ihrer sozialen Herkunft lösen, einen anderen Bildungsabschluss anstreben, als das Väter, Großväter, Mütter, Großmütter vorher angestrebt haben oder es denen möglich war. Die Politik hat da möglich gemacht. Und dieser Weg wurde gegangen. Und das ist doch etwas sehr Hervorragendes.
Gleichwohl stellen wir aber gerade fest, dass in der Bildungslandschaft, auch bei uns hier im Land, die freien Schulen, die Privatschulen enormen Zulauf gewinnen. Also ja. Das heißt, diese staatlichen Schulen scheinen sich doch ein bisschen auszudünnen.
Also ich glaube schon, dass wir da nach wie vor eine Menge zu tun haben. Also wir haben viele Köpfe, in denen, glaube ich, eine Menge steckt, wenn man sie denn lassen würde, wenn wir sie denn lassen würden. Ich muss zweierlei Dinge feststellen, weil ich sie beobachte. Zum einen gibt es hervorragende Köpfe an staatlichen Schulen, die auch ihren Weg machen. Und es gibt nicht ganz so hervorragende Köpfe an privaten Bildungseinrichtungen, die sich mit dem Leben schwer tun. Also automatisch Teil einer elitären Bildungseinrichtung zu sein, heißt noch nicht, dass man dann entsprechend auch Teil einer Elite wird. Es ist eine Frage des Charakters und der Charakter ist ganz häufig ziemlich unabhängig, nein, sehr unabhängig, wahrscheinlich sogar vollständig unabhängig, wenn ich jetzt so es sage und selber drüber nachdenke, von der sozialen Herkunft.
Ja, und es geht halt um diese Chancengleichheit.
Ja, genau. Also es geht mir noch einmal darum, dass unser System durchlässig sein muss. Das ist meine feste Überzeugung. Also zwei Dinge. Erstens, wir brauchen Eliten, um weiterzukommen. Zweitens, unser Bildungssystem muss durchlässig sein. Naja, und drittens brauchen wir natürlich auch die Köpfe, die den Hunger haben, die Ehrgeiz haben, die was wissen wollen, die sich aufbauen wollen, die sich einbringen wollen, etc. Ja, also das sind schon wichtige und wesentliche Voraussetzungen.
Also für mich ist, um es auch so einzubringen, Ich habe noch ein bisschen anderes Elitenverständnis. Also Elitenverständnis ist für mich eher jemand, wo es um eine charakterliche Eigenschaft geht, aber auch um Bildungseigenschaften. Also das heißt, das ist schon jemand, also ich würde jemanden als Elite bezeichnen, der in seinem Bereich, in seinen Talenten, Fähigkeiten außergewöhnlich, exorbitant und eben nicht nachahmensfähig ist. Also wo man nicht auf einfach
sagen kann. Den man nicht kopieren kann.
Ja, genau. Genau, der hat ein Alleinstellungsmerkmal. Also, und das heißt nicht, dass er alleine als Person ist, aber in seinem Bereich hat er ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist für mich jemand gekoppelt mit einem charakterlichen Fundament, wertebasiert. Das ist für mich jemand, der eine Charakterelite besitzt, der eine Bildungselite besitzt. Das ist für mich überhaupt eine Voraussetzung, um dann in eine politische, wirtschaftliche oder wie auch immer geartete Elitenebene eintreten zu können.
Ja, vom Kerngedanken bin ich damit durchaus einverstanden, kann ich gut mitgehen.
Nur wie kriegen wir solche Eliten?
Also wir brauchen dafür vor allem die Voraussetzungen. Das ist das, was die Wissenschaft, die Politik, die Wirtschaft, der Sport, Musikschulen oder was auch immer, Bibliotheken zur Verfügung stellen kann. Also die Infrastruktur, wenn man so will. Und dann wird es schon, das ist mein Vertrauen, die Köpfe geben, die das zu nutzen wissen. Dazu muss es, glaube ich, allerdings auch gewisse Leistungsanreize geben. Es muss interessant sein, ich möchte fast sagen sexy, sich da hineinzubegeben, auszutoben, etwas zu entwickeln. Wir brauchen vielleicht auch eine gewisse Fehlertoleranz. Fehlertoleranz heißt jetzt nicht, es ist erlaubt, Fehler zu machen, sondern es ist geboten, Fehler zu vermeiden. Wenn sie dann passieren, muss analysiert werden, woran hat es gelegen und da muss man korrigieren. Ja, also da meine ich nicht, Fehler machen ist egal, sondern da muss schon Butter an den Kartoffeln. Also es geht darum, die Voraussetzungen zu haben und gegebenenfalls zu schaffen und zu fördern, dass halt eben Leistung erbracht wird und halt eben dann auch Spitzenleistung. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch sagen, dass wir ein positives Verständnis von Elite, von Eliten brauchen.
Ja, absolut.
Unbedingt.
Und auch Neid befreit. Also ich merke ja, dass in diesem Ganzen, gerade was wir auch schon mal thematisiert hatten mit den Bundesjugendspielen, alle sollen positiv, gleich, es darf keine außen vor sein, Leistungsgedanke soll ein bisschen abgeschwächt werden, es darf kein Wettkampf mehr geben, sondern ein Wettbewerb. Also dieses Schwächen, das schwächt Eliten, weil Eliten können sich auch nur herausbilden, wenn sie auf Reibung stoßen, wenn sie wachsen müssen, wenn sie über sich hinauswachsen müssen. Und wenn wir das unterbinden oder nur quasi in kleinen Parzellen anbieten, zum Beispiel Hochbegabtenförderung oder wie auch immer, dann ist das immer nur ein Teilaspekt. Weil ich genauso glaube wie du, Fähigkeiten und Talente in seinen eigenen Bereichen ist ja nur die eine Facette. Es muss eine Charakterbildung dazukommen. Es muss die passende Persönlichkeit dazukommen, damit daraus wirklich ein nutzbarer, ja, auch für die Gesellschaft nutzbarer elitärer Gedanke entwickeln kann.
Ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang ist für mich auch nochmal ein gewisses Maß halten. Also eine Elite darf nicht abgehoben und arrogant werden. Das ist maßlos. Und der Populismus, der Eliten schleifen will im Grunde genommen, ist ebenfalls maßlos. Populismus ist in der Regel maßlos, wenn ich das so beobachte. Also ein gewisses Maß halten ist wichtig, ist auch eine Frage des Charakters, auch der politischen Akteure, die Elitenbashing zum Beispiel betreiben. Das ist etwas Maßloses und meiner Meinung nach großartig zu kritisieren. Also das Maß halten ist für mich noch einmal etwas sehr Wichtiges. Und ich komme noch einmal darauf zurück, das Bewusstsein, Teil einer Elite zu sein, ist etwas Inneres und nicht etwas, was wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird.
Sehe ich ganz genauso. Ist gut, dass du das nochmal ansprichst.
Ich glaube,
so sehe ich das auch.
Also das ist hochgradig wichtig. Natürlich sieht man einem Vorstandsvorsitzenden eines internationalen Großkonzerns seinen Status an. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber gleichzeitig muss es auch eine gewisse innere Demut geben und Verantwortungsethik, damit entsprechend umzugehen. Ansonsten wird nämlich ein solches System auch gestürzt werden. Ich wage noch einmal einen Blick in die Geschichte in dem Zusammenhang. Wir haben eine ziemlich unterschiedliche Vorstellung vom Begriff des Adels in England, Großbritannien und Festlandseuropa. Und die Engländer haben es geschafft, im Grunde genommen, bis in die jüngste Vergangenheit, ein System des Adels zu haben, der auf Verdienst beruht, im Grunde genommen. Also da erbt lediglich der älteste Sohn, in Ausnahmefällen die älteste Tochter, den Titel. Und nachgeordnete Kinder eines Adeligen fallen in die Bürgerlichkeit zurück. Während in Kontinentaleuropa ein adeliges Familienmitglied immer bleibt. Und dann kommt es halt eben zu Auswüchsen, wie es dann halt eben die Französische Revolution gegeben hat. Also dann wird etwas gestürzt. Dann wird ein Sozialismus entwickelt und diese Dinge einfach hochgradig kompliziert. Das ist jetzt sehr holzschnittartig und sehr verknappt gesagt in diesem Podcast. Da muss man fast noch mal eine eigene Folge von machen. Ich will nur einmal diese zwei Denkrichtungen aufbringen. Auch da haben wir wieder die Durchlässigkeit. Im englischen Adel ist die Durchlässigkeit nach oben und nach unten immer gegeben gewesen. Nachgeborene Kinder eines Adligen, die nicht den Titel erben, haben die Möglichkeit, aufgrund von Verdienst wieder zur Elite zu gehören. Oder halt eben durchs Raster zu fallen. Während zum Beispiel in Frankreich der Adel automatisch, weil er den Namen trug, zur Elite gehörte und das degeneriert. Es geht nicht.
Weil das ja auch, wie gesagt, keine gewachsene und keine natürliche Elite ist, sondern eine von außen hineingeborene.
Es ist keine dynamische, wie in England, sondern eine statische.
Ja.
Und dann findet Fortschritt nicht statt. Dann wird eine Gesellschaft, ein System starr. Und der Fortschritt ist ja vorhanden, zumindest denkerisch. Und irgendwann entlädt sich das und es kommt zur Revolution.
Ja, du sprichst auch noch einen wichtigen Punkt an. Wir brauchen Eliten. Wir brauchen aber Charaktereliten. Wir brauchen in den einzelnen Bereichen natürlich Facheliten. Aber es ist auch wichtig zu akzeptieren, ohne Neid, ohne Missgunst, also das ist ja etwas, was auch noch stattfindet, dass man dieses Elitenbashing auch sehr oft neidgetrieben ist.
Ja, in der breiten Gesellschaft ist das der Fall.
Weil aber auch damit einhergegangen ist, dass Eliten immer auf Lasten von Mehrheiten sich Vorteile verschaffen. Also da ist ja auch natürlich belegt, auch durch die Historie, dass dann auch so war. Aber das, was du und ich unter Elite verstehen, sind eigentlich Menschen mit einer hohen Verantwortungsbewusstsein, einem hohen Sozialkompass und einer hohen Form von Demut und Bescheidenheit der eigenen Aufgabe gegenüber.
Ich komme noch mal auf einen Begriff oder zwei Begriffe, die du vorhin genannt hast, die ich wirklich treffend finde, zurück. Nämlich die Fachelite und die Charakterelite. Ja? Also natürlich gibt es Sportskanonen, Olympiasieger, die in ihrem Fach großartig sind. Es gibt die Wissenschaftler, die in ihrem Fach großartig sind. Es gibt die Militärs, die richtig was drauf haben. Wenn aber eine Person aus einem fachelitären Bereich mit Spitzenleistung nicht den Charakter mitbringt, damit umzugehen, auf die Gesellschaft zu wirken, dann fehlt etwas Wesentliches. Dann ist man eine Spitzenkraft in diesem Fachbereich. Ob man dann auch zur charakterlichen Elite gehört, ist nochmal etwas ganz anderes. Und Elite macht sich, glaube ich, im Wesentlichen am Charakter fest. Eine Sache, die mir stark auffällt, wenn ich an Eliten denke, an geistige, geistliche, charakterliche Elite, ist, wenn ich sag's jetzt einfach mal, wenn ich an Jesus von Nazareth und seine Jünger oder Apostel denke. Also wenn ich mir die 12 Apostel anschaue, einfach mal als mustergültige Wiedergabe einer damaligen Gesellschaft. Sie sollen die 12 Stämme Israels darstellen und so weiter, das ist alles klar. Aber wenn ich mir anschaue, wen ich dort alles dabei habe, dann sind das im Grunde genommen ziemlich durchschnittliche Typen. Die sind nicht Teil einer Fachelite.
Auch keiner gesellschaftlichen Elite.
Nein, überhaupt nicht. Also Petrus und Andreas waren Fischer. Matthäus war Zöllner. So. Der saß also in seinen feinen Klamotten in irgendeinem kleinen Zollhäuschen und hat die Leute übers Ohr gehauen. Simon der Zelot, das war ein Messerstecher oder Bombenleger, würde man heute sagen. Also im Grunde genommen Personen, die schon auch ihre Defizite hatten, auch durchaus charakterlich, aber dann halt eben sich davon letztlich gelöst haben, sich mit geistlich-geistlichem auseinandergesetzt haben, also dem, was Jesus so von sich gegeben hat. Das hat verfangen, das hat begeistert. Und dann haben sie sich entsprechend gebildet, aufgebaut und sind damit, ja, nach Jesu Tod quasi in die Welt gegangen. Und schauen wir, was daraus geworden ist.
Ja, ich glaube, da sprichst du was Wichtiges an. Jemand, der aus meinem Empfinden eine Charakterelite ist oder zu einer Charakterelite gehört, das ist jemand, der weiß, dass die Fähigkeiten und Talente, die ihm gegeben wurden, zu einem höheren Wohle dienen müssen und nicht zu meiner eigenen Erfüllung, meiner eigenen Befriedigung. Das ist Ego-Bildung, sondern das sehen wir ja auch bei den Propheten in der Bibel. Die wenigsten Propheten in der Bibel haben geschrien, Hurra, ja danke, ich bin von der Gnade Gottes erfüllt. Also, nee, die sind, mit denen ist gesellschaftlich ziemlich hart ins Gericht gegangen
worden. Die sind richtig durch den Scheuersack gegangen.
Aber hallo, so. Und die wurden in Zisternen geworfen und lagen unten im Schmutz, im Dreck oder wo auch immer, wurden in Gefängnisse. Also das heißt, wenn man erkannt hat, dass die Fähigkeiten und Talente, ich nenne das jetzt mal Gott gegeben sind, dass das eine Gnade ist, die du nicht für dich erhalten hast, sondern die du zum Wohle aller einsetzen sollst. Und so wie Gott das für dich geplant hat, dann passiert schon so etwas wie Demut und Bescheidenheit, auch deiner eigenen Fähigkeiten und Talente gegenüber.
Ja, und ich möchte das nochmal unterstreichen mit einem anderen Beispiel. Schauen wir uns Spitzenwissenschaftler an in totalitären Systemen, die dem dienen. Das ist reine Ego-Schau. Und es dient letztlich, ich möchte sagen, dem Bösen, wenn ich das einmal so zusammenfassend sagen darf. Das hat mit Charakterelite so überhaupt gar nichts zu tun. Auch mal ein Punkt, über den man nachdenken kann. Wobei über die 12 Apostel oder Jünger Jesu oder alttestamentliche Propheten heute noch gesprochen wird. Also das ist schon krass, was da möglich ist. Das ist natürlich die christliche Perspektive, ne? Es gibt in anderen Religionsgemeinschaften auch Personen, die Großartiges hinterlassen haben, über das nach wie vor gesprochen wird. Mohammed ist da natürlich eine Person, klar, die zu nennen ist.
Buddha.
Ne? Ganz genau. Also in anderen Religionsgemeinschaften ist das auch so. Aber das ist halt eben dann auch geistige und geistliche Elite.
Ja, und ich möchte gerade da in dem Zusammenhang auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass wir natürlich als Christen vor Gott alle gleich geschaffen wurden. Aber ich möchte mit dem Missverständnis aufräumen, dass wir deshalb alle gleich sein müssen. Wir sind nicht alle gleich. Also wir sind ja auch mit einer Einzigartigkeit erschaffen worden. So, das heißt, es ist ein natürlicher Aspekt des Menschseins, dass es Menschen gibt, die in anderen Bereichen eben eine elitäre Veranlagung haben, die eben nicht alle haben.
Also der Mensch ist geschaffen als Mann und Frau. Und damit haben wir schon mal Ungleichheit von Anfang an eingepreist. Es kann nur ungleich sein. So, und ich komme auch auf den Gedanken.
Ja, gleich geschaffen wahrscheinlich Augen, Mund, Ohren, Nase. Also wir sind Spezies Mensch.
Ja, klar.
Aber, und als solches gleich.
Ne? Aber in der Spezies Mensch gibt es halt eben erhebliche Unterschiede.
Ja.
Und Frauen ticken anders als Männer. Und Männer denken anders, empfinden anders, als das bei Frauen der Fall ist. Mhm. Also insofern diese Form der Gleichheit gibt es nicht. Ich finde sie auch ehrlich gesagt überhaupt nicht anstrebbar. Anstrebbar finde ich eine juristische Gleichheit. Mhm. Die ist wichtig. Während es die soziale hoffentlich nicht gibt. Damit halt eben Entwicklung da ist, damit Fortschritt da ist, damit Wirtschaft, Gesellschaft, Sozialsysteme, Politik, alles, was dazu gehört, damit da Leben drin ist, halt eben Dynamik und nicht Statik. Das ist das, was wir brauchen. Das ist meine feste Überzeugung. Und es braucht halt eben auch den Motor. Ein Motor ist ein relativ kleiner Teil eines Fahrzeugs zum Beispiel. Aber er bewegt den gesamten Körper, wenn man so will. Und genauso verhält es sich auch mit den passenden Eliten, die fachlich und charakterlich richtig gepolt sind, herangebildet sind, sich herangebildet haben und dann halt eben auf das Ganze groß einwirken. Also Bildung, ich möchte noch mal einmal ganz kurz darauf eingehen. Mir ist auch wichtig zu sagen, der erste Manager meiner Bildung bin ich selbst. Und ich kann daraus etwas machen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Aber da muss ich halt eben auch die Wege finden, dorthin zu kommen, zu dem Ziel zu kommen, das meiner Entwicklung dann halt eben weiterhilft. So wird das was.
Gut, Jan, dann kommen wir jetzt zum Ende. Es ist wieder sehr unterhaltsam, sehr spannend und auch sehr, ja, sehr aufschlussreich gewesen. Wir haben uns über Eliten ausgetauscht, sind beide der Auffassung, Eliten sind nicht so schlecht, wie ihr Ruf jetzt gerade aktuell ist.
Weil sie sind sogar gut.
Ja, sie sind auch wichtig. Aber das Problem ist halt, dass im Moment als Elitenpositionen Menschen oder wie auch immer bezeichnet werden, die ich absolut nicht als Elite definieren würde, weil eben aus meiner Auffassung eben sowohl ein Leistungsanspruch als auch ein charakterlicher Anspruch als auch eine fachliche Qualifikation. Also das ist ein Gesamtbild, eine Elite. Und eben, wie gesagt, ganz wesentlich, das Zünglein an der Waage ist für mich der Charakter und die wertebasierte Ausrichtung dieses Menschen. Und von daher danke ich dir erstmal für dieses Gespräch für heute. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Bin schon gespannt auf unsere nächsten Themen. Hinterlasst doch gerne mal euren Kommentar, wie ihr das seht mit Eliten, was eure Einstellung dazu ist, wie ihr das seht. Brauchen wir Eliten oder sind doch alle im sozialen Gefüge gleich? Hinterlasst gerne euren Kommentar. Ich danke dir, Jan, und bis zum nächsten Mal.
Wir brauchen euer Feedback. Danke und tschüss.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the rock.